Ja, guten Abend zusammen. Ich bin das erste Mal hier auf dieser Höhe da. Gar so hoch ist es ja nicht, aber nennen wir es halt so, gell? Ja. Na, aber ist schön. Ich war einmal schon in Karlsbad, da unten in Bethanien, ein Jahr oder zwei. Also die Ortschaft kenne ich schon, aber hier noch nie. Andreas war mir getroffen. Aber für die, die mich nicht kennen, bin für Österreich, das hört sich. Aber ich werde mich bemühen, ordentlich zu sprechen. Und ich bin jetzt 44, brauchst nicht mehr raten. Und liebe Frau, bin heuer schon 20 Jahre fast verheiratet. Drei Kinder, Lukas, Lisa und Eva, 16, 14 und 11. Und seit 17 Jahren bin ich der Leiter vom Dauernhof. Das ist ja so eine Bibelschule und Freizeitzentrum, ähnlich wie hier. Wir haben so Platz für 72 Gäste. Und da haben wir momentan Skifreizeiten. Da habe ich so 12 Skilehrer. Wir fahren tagsüber mit den Leuten Ski, erzählen ihnen von Jesus. Und abends haben wir dann Bibelarbeiten. Ja, so nett, dass ich da sein darf. Schauen wir, was wir machen. Ich bin gespannt. Kann mich jeder gut verstehen so mit dem, ja, wenn ich so rede? Sonst müssten wir aufzeigen und schreien ein bisschen. Ich bin gebeten worden, zum Gebetsseminar über Gebet zu sprechen. Ist ja logisch, nicht? Und vor allem das, was ich auch in meinem Buch Nach dem Amen bete weiter geschrieben habe, werde ich einiges rausnehmen. Also der schon gelesen hat, dem wird einiges bekannt sein, aber das ist ja nicht schlimm. Es ist ja so, das Leben besteht ja nur aus einer Sache. Eigentlich, vielleicht ist es nicht jedem bewusst, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, erkennt man es. Leben besteht nur aus Beziehungen. Es gibt ja sonst nichts. Natürlich müssen wir arbeiten. Aber Arbeit ist nicht Leben. Natürlich ist es nett, wenn man gesund ist. Aber Gesundheit ist auch nicht Leben. Weil irgendwann stirbst du sowieso. Als Gesunder oder als Kranker. Das Einzige, was wirklich Leben bedeutet, sind Beziehungen. Und das ist zum einen, ich nenne es die vertikale Beziehung zu Gott und die horizontale Beziehung zu anderen Menschen. Wenn ein Mensch keine Beziehung zu Gott hat und keine liebende Beziehungen zu anderen Menschen hat, dieser Mensch ist lebendig tot. Er lebt eigentlich nicht. Im Prinzip, jeder Mensch, der darüber ein bisschen nachdenkt, muss sagen, ja, da ist was dran. Ich erlebe in meinem Leben viele schöne Dinge. Zum Teil großartige Dinge, die nicht viele Menschen erleben. Ich sehe viel von dieser Welt durch meinen Dienst und so. Aber wisst ihr, was der Höhepunkt meines Lebens ist? Und ich bitte euch, mir zu glauben. Wenn ich nach Hause komme, die kleine Tochter in den Arm nehme oder meine Frau wieder treffe, sind die Höhepunkte. Weil das sind die liebenden Beziehungen, die tiefsten. Das Problem ist nur mit menschlichen Beziehungen, die werden immer gebrochen. Entweder eine menschliche Beziehung wird gebrochen durch Sünde oder durch den Tod. Und darum gibt es nur eine Beziehung, die bleibt. Und das ist die Beziehung zu Gott. Und über die Beziehung möchte ich reden. Heute Abend und morgen. Es gibt viel über menschliche Beziehungen zu sagen, gibt auch ein Eheseminar gerade. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Beziehung zu Gott. Wie reden wir mit ihm? Wie hören wir seine Stimme? Wie lebe ich mit Jesus? Es ist ja oft in unserer modernen Christenwelt heute, wir haben so viele christliche Dinge um uns herum. Ich habe in meinem Büro, glaube ich, ohne Übertreibung, 10 Bibelübersetzungen, ich glaube mehr. Deutsch und Englisch, Hebräisch und Griechisch, obwohl ich keine Ahnung davon habe, aber ich habe sie. In meinem Computer ist alles drinnen, ich kann jedes hebräische Wort in 3 Sekunden abrufen und jedes griechische und aramäische auch. Der Neukirchner Kalender hängt an der Wand. Das Losungstischbuch ist auf dem Tisch. Der Fisch ist am Auto. Das Kreuz um den Hals, Johannes 3,16 auf dem T-Shirt. Aber nur ein Problem. wir leben nicht mit Jesus. Wir sind so christlich. Wir leben nur nicht mit Jesus, dieses Problem. Es ist ja komisch. Als Christen soll es ja das Normalste sein, dass wir einfach mit Gott reden. Immer ist ja normal, nicht? Aber es ist oft das Letzte, das ich tue. Ich predige so viel über Gebet. Wisst ihr warum? Weil ich keine Ahnung davon habe. Weil ich mich schwer tue damit. Drum schreibe ich Bücher drüber. Ich tue mich schwer mit Gebet. Mir fällt es nicht leicht. Ich sorge mich um die Finanzen. Wenn man so ein Haus wie dieses hat, denkt man sich, kommt man da nächstes Jahr durch? Wir haben gerade geredet über die Angestellten, die wir haben. Das macht nicht mal das beste Hotel, hat so viele Angestellte. Wirtschaftlich ist es auch Wahnsinn, was wir betreiben. Da denkst du oft, schafft man das noch? Ich sorge mich. Dann streite ich wieder mit meiner Frau, dieser Sünderin. Darum macht sie das immer. Weißt du was? Und dann denke ich mir, wie kann das wieder werden? Ich schwitze, ich bin besessen von den Dingen, aber eine Sache, ich bete nicht. Schon komisch. Dann, wenn gar nichts mehr hilft, ja, dann betet man halt, weil sonst kann man ja auch nichts mehr tun, gell? Aber ich glaube, mit Gebet tun sich mehr schwer. Ich habe noch in keinem Buchladen ein Buch gefunden mit dem Titel Wie kann ich vermeiden, zu viel zu beten? Noch nirgends gefunden. Und jeden Christen, den ich treffe, egal welche Konfession, wenn er ehrlich ist, sagt er, ich wünschte mir, ich würde mehr beten. Ich weiß nicht viel über Gebet, aber ich glaube, eines weiß ich. Gebet hat mit Beziehung zu tun. Wisst ihr, Gebet ist ein Mysterium. Einerseits sagt Jesus, plappert nicht dauernd da eure Sätze runter, denn ich weiß ja, was ihr bedürft, bevor ihr bittet. Und dann lesen wir im Jakobus, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, wie jetzt? Ich blick da nicht ganz durch. Aber eins weiß ich, Gott will Beziehung. Und das Christentum, ich glaube, es ist nicht so kompliziert, wie wir es manchmal machen. Ich glaube, es besteht prinzipiell aus zwei Dingen. Und zwar, Christsein besteht daraus, zu Jesus zu kommen und in Jesus zu bleiben. Was immer das bedeutet. Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus, kommet her zu mir, zu mir. Nicht zur Langensteinbacher Höhe, nicht zum Dauernhof, nicht in die Kirche, nicht zur Bibel, nicht zum Pfarrer. Zu mir sollt ihr kommen, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und dann sagt Jesus in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Es geht in unserem Leben jeden Tag darum, zu Jesus zu kommen und dann in Jesus zu bleiben. Zu Jesus zu kommen, ich glaube, das kann man relativ einfach antrainieren. Es ist eine Übung. Wir werden morgen darüber reden. 1. Timotheus 4,7, übet euch in der Gottesfurcht. Vieles ist eine Übung, auch Gebet. Sehr oft oder meistens in der Früh, was ich tue, bevor ich aus dem Bett steige, gibt Ausnahmen, aber meistens sage ich, Vater, ich gehöre zu dir. Das haben wir so angewohnt. Ich gehöre zu dir, Vater. Es ist dein Tag. Danke, ich bin dein Kind. Ich komme zu ihm. Das ist noch relativ leicht. Aber wisst ihr, was schwierig ist? In ihm zu bleiben. Weil das sind 24 Stunden. Immer schlafen tut man auch mal, aber sagen wir 16 Stunden am Tag oder so. Wie bleiben wir in Jesus? Und darum soll es jetzt heute und morgen gehen. Und ich möchte heute Abend das in drei Worte einteilen. Gute Predigt soll drei Punkte haben. Das ist, stimmt nicht, aber heute ist zufällig. Es tut mir leid, aber das passiert mir oft, weil ich zufällig drei Punkte habe. Dann denke ich mir, die glauben sicher, das habe ich wohl gelernt, aber ist gar nicht so. Aber ich möchte es abbrechen und zwar in Kommunikation, Gemeinschaft und Einheit. Ich predige sehr viel auf Englisch. Ich bin viel auch in Amerika, Kanada unterwegs, Australien. Und unsere Bibelschule ist auch auf Englisch am Dauernhof. Und so ist es ungefähr halb-halb. Aber im Englischen, da kann man mit den Worten besser spielen. Die haben viel mehr Worte als wir. Wir Deutschen, wir bauen ja alle Worte zusammen.
Wenn du einen englischen Titel schreibst und einen deutschen, der deutsche ist immer ein Drittel länger. Das ist immer ein bisschen blöd bei den Rundbriefen, musst du mir so mal umtun. Aber zum Beispiel wir sagen Kühlschrank, Coolbox. Auf Englisch ist es nur Fridge, ein Wort. Oder wir sagen Handschuh, Handboot. Schon wieder zwei Worte, gell? Das ist ja unklar. Aber man kann besser spielen. Und im Englischen sagt man Communication, Communion and Union. Kommunikation, Gemeinschaft und Einheit. Und das ist eine Steigerung drinnen. Eine Kommunikation, wenn ich mit einem Menschen kommuniziere, dann rede ich mit ihm, aber das kann ich auch über eine Distanz. Du kannst auch mit dem Nachbarn kommunizieren, mit dem du gerade streitest, über den Zaun. Ist auch Kommunikation. Und wenn ich mit Gott so kommuniziere, für viele in Gesprächen, weiß ich das und von meinem eigenen Leben, ist Gott noch außerhalb, der ist irgendwo draußen und so versucht man mit Gott in der Ferne zu kommunizieren, mit ihm zu reden, über eine Distanz. Das bekomme ich oft, den Satz, dass man sagt, weißt du was, Hans-Peter, mein Gebet geht nur bis an die Wand. Oder mein Gebet geht nur bis an die Decke. Ich sage nämlich, es ist kein Problem, weil Gott ist unter der Decke. Aber ich weiß genau, was die meinen. Aber wisst ihr, oft sehen wir Gebet so, als ob wir irgendwo durchkommen müssen. Und wir konzentrieren uns und glauben, wir müssen uns im Gebet konzentrieren, weil ich muss irgendwo durchkommen. Manchmal sage ich dann so scherzhaft mehr, sage ich, wo ist Gott? Vielleicht ist er hinter der ersten Decke. Wenn es eine Betondecke ist, musst du halt ein bisschen anstrengen. Aber blöd ist, wenn er hinter der zweiten Betondecke ist, musst du noch mehr konzentrieren. Vielleicht ist er hinter der Ozonschichte. Wie weit willst du durchkommen mit deinem Gebet? Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Du musst nirgends hinkommen, weil Christus lebt in uns. Du musst nicht durch die Wand. Aber dieses Kommunizieren mit Gott ist oftmals noch so verstanden, ich muss mich beim Beten konzentrieren, dass ich zu Gott durchkomme. Freunde, das ist völlig unbiblisch. Es ist interessant, im Hebräer Kapitel 8 zum Beispiel, da lesen wir Hebräer 8, Vers 7, da vergleicht der Schreiber den alten Bund, das alte Testament mit dem neuen Bund. Und in Kapitel 8, Vers 7 schreibt er da, denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, das ist im alten Testament, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht werden. Denn tadelnd spricht er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht nach der Art des Bundes, den ich mit den Vätern machte an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Wisst ihr was? Gott ergreift dich heute nicht an der Hand. Wir singen sogar Lieder, Gott führe mich an deine Hand. Das ist ja recht nett. Aber es ist nicht wahr. Gott führt dich nicht an der Hand, er lebt in dir. Das ist der alte Bund. Der neue ist nicht mehr wie der alte Bund, wo Gott euch an der Hand führte. Wir lesen nämlich dann im Vers 10, denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenem Tag, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich ihren Sinn und werde sie auf ihr Herz schreiben. Gott wohnt in unserem Herzen. Nicht außerhalb. Und dass Gott uns an der Hand führt, ist eine sentimentale Idee, aber nicht die Realität. Denn wenn Gott uns an der Hand führt, ist er extern. Gott ist aber intern. Christus wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Also dieses Kommunizieren ist ein Anfang. Und jeder muss das muss man auch lernen. Aber da ist oft das Missverständnis dieser Distanz. Wenn man kommuniziert mit Gott, dann entsteht etwas Tieferes, nämlich eine Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft ist mehr als nur kommunizieren. Wenn ich Gemeinschaft mit jemand habe, dann sitze ich mit ihm beisammen, dann schaue ich ihm in die Augen und ich rede richtig, sagt man bei uns. Nicht nur so nebenbei. Und mit wem geht man auf einen Kaffee? Mit einem guten Freund. Und da setzt man sich hin und man redet miteinander über dies und das. Das ist mehr als Kommunikation, das ist Gemeinschaft. Und dazu sind wir berufen. Da teilt man das Leben mit, nicht nur Worte, die man austauscht. Das ist Smalltalk. Smalltalk braucht man auch. Ich bin nicht gut im Smalltalk, von meiner Frau viel besser. Aber das braucht man, um Brücken zu bauen. Ich werde da sehr schnell müde. Wenn ich ein intelligentes Gespräch habe, kann ich stundenlang reden. Smalltalk, da bin ich nachher fix und fertig. Aber so ist halt jeder ein bisschen anders. Okay. Das ist, wenn man zum Beispiel gemeinsam essen geht. Gehen wir miteinander essen. Da redet man normalerweise ein bisschen mehr als nur Smalltalk. Ist euch aufgefallen, dass Gott in der Bibel immer hungrig ist? Der isst die ganze Zeit. Für die unter uns, die gerne essen, ist keine Sünde, außer es ist zu viel. Ja. Aber selbst am Berg Sinai, da lesen wir, Mose und die 70 Ältesten waren am Berg und Gott kam herab und sie aßen und tranken. Schon wieder gegessen. Als Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, war er immer hungrig. Wo hat's Fisch, hat er mir gefragt. Warum? Weil miteinander essen ist nicht nur den Bauch füllen, miteinander essen ist Gemeinschaft. Das ist auch etwas Schönes an solchen Wochenenden oder Wochen, die man so verbringt, ob das hier und da oder sonst wo ist. Ich nenne es, das ist wie ein Fest Israels. Die Israeliten haben sich mindestens dreimal im Jahr zu einem Fest getroffen. Und es ist wichtig, diese Feste zu feiern. Mal stehen zu bleiben, raus aus dem Alltag und mal zu überlegen, wo stehe ich? In meiner Beziehung zu Gott, in meiner Beziehung zu meinem Nächsten, zu mir selbst. Und dann wieder vielleicht neu orientieren und weitergehen. Das ist ein, man hat mal eine Umfrage gemacht unter über 70-Jährige in den USA. Drei Dinge, die sie anders machen würden, wenn sie nochmal leben könnten. Punkt Nummer zwei war, sie werden öfter mal innehalten, stehen bleiben und neu orientieren. Punkt Nummer eins, wisst ihr, was das war? Mehr Risiko eingehen. Die meisten Christen leben viel zu sicher. Wir müssen rausgehen. Und wenn wir dabei draufgehen, das ist okay. Du gehst sowieso drauf. Es ist so. Nur die meisten Christen wissen da nicht, wofür sie gelebt haben. Aber das nebenbei. Wenn ich zum Beispiel zu Hause bin den ganzen Tag, mit der Hannelore, das ist meine Frau, und da ist immer ein Unterschied zwischen unseren normalen Gesprächen, was man so tagsüber redet. Sie fragt mich, ob ich da abwasche oder was weiß ich, oder Mülleimer raustrage und was weiß ich. Da muss man es ja machen. Nicht? Und dann sage ich halt ja oder was. Aber wenn ich dann zu Hause bin, dann sagt sie auch immer, in Österreich ist es Kaffeeland, das ist in Deutschland glaube ich auch nicht viel anders. Bei uns gibt es halt die ganzen Kaffeehäuser, gibt es bei euch auch wahrscheinlich. Aber da sagt man, trinkt man Kaffee, auch wenn es keinen Kaffee trinkt, ist egal, aber Hauptsache man trinkt Kaffee. Und wenn sie sagt, trinkt man Kaffee, dann weiß ich, jetzt wird's ernst. Weil da setzt man sich hin. Früher haben wir noch eine dazu geraucht, haben wir jetzt aufgehört, weil Bibelschulleiter soll man ja nicht rauchen. Aber da hast du einen Kaffee oder rauchst du Zigaretten und dann redest miteinander. Und das ist Gemeinschaft. Das ist mehr als nur so reden. Aber wisst ihr, das Interessante ist, Gott hat uns zu noch mehr gemacht als zur Gemeinschaft. Und das ist das Dritte, nämlich zur Einheit. In Johannes Kapitel 17, das sogenannte hohe priesterliche Gebet, da betet Jesus zuerst für seine Jünger und dann für alle Gläubigen in der Geschichte. Und da betet er in Johannes 17, Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, nicht nur für meine Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Das bist du und ich. Worum betet Jesus nun? Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien. Was ist das Gebet von Jesu? Dass wir eins werden mit Jesus und Gott, dem Vater. Das ist das Ziel. Es geht nicht darum, eins zu werden mit der Natur. Es geht darum, eins zu werden mit Gott. Und für diese Einheit bist du geschaffen. Das ist der letzte Sinn des Lebens in jedem von uns. Es ist, wenn zwei Personen eins werden. Und auf menschlicher Ebene ist die tiefste mögliche Ebene die Verbindung von Mann und Frau in der Ehe, wo sie eins werden, körperlich, seelisch und geistlich. Darum vergleicht Jesus Christus auch Christus und die Gemeinde immer mit Mann, Ehemann und Ehefrau. Und wenn zwei Personen eins geworden sind, das erkennt man daran, es verschwinden dann Worte wie ich, mir und mein. Es gibt nur noch wir, uns und unser. Dann bist du eins. Im Schwäbischen habt ihr so ein Sprichwort, gell? Ich, mich, mein, mir, Herr, segne diese vier. Aber es geht um etwas mehr als um das. Es geht um uns, gell? Und Gott hat uns zu dieser Einheit geschaffen, damit wir mit Jesus gemeinsam leben. Weißt du was? Gott hat dich nicht gerettet, um jeden Tag in der Bibel zu lesen. Das ist ja ganz nett, wenn du es tust, aber dazu bist du nicht Christ. Er hat dich auch nicht geschaffen, damit du predigst oder evangelisierst oder sonst was tust. Er hat dich geschaffen, um in Einheit mit ihm zu leben. Und aus dieser Einheit entsteht dann allerhand. Aber dazu bist du Christ, um mit Jesus zu leben. Dazu hat Gott uns geschaffen. Es ist für mich und wahrscheinlich für viele von euch ein ständiger Kampf, aufzuhören, religiös zu sein und anzufangen, in dieser Beziehung mit Jesus zu leben. Und wir sind so tief geprägt. Es sind hier unterschiedliche Konfessionen und Prägungen. Beim Beten, wie ich gesagt habe, ich habe mich noch nie leicht getan. Früher bin ich beim Beten einfach immer eingeschlafen. Es war nicht kompliziert, ich bin einfach eingeschlafen. Als ich Christ wurde, habe ich eine Bibel gelesen, geh in dein Kämmerlein und bete in der Stille. Das habe ich gemacht, da war es sehr still. Weil nach zwei Minuten war es weg. Und wenn ich nicht geschlafen habe, waren meine Gedanken immer weg. Weißt du, da beginnt man, lieber Vater im Himmel und so weiter, so steht es ja in der Bibel. Und dann nach zwei Minuten oder so, dann dachte ich an alles Mögliche, ans Motorrad, an irgendein Mädchen oder ans Klettern oder was weiß ich, aber sicher nicht mehr an Gott. Nach fünf Minuten bin ich immer munter geworden, oh, ich habe ja eigentlich gebetet, oh, wieder Vater unser im Himmel und wieder angefangen. Und eine Minute später waren schon wieder weg die Gedanken. Das hat mich zur Verzweiflung gebracht. Ich wusste nicht, wie ich beten soll. Und dann mit der Zeit haben wir gedacht, das kann nicht, so kann es nicht weitergehen. Bei Bücher gelesen, Gebetslisten gemacht. Jemand hat mir ja mal gesagt, mach eine Gebetsliste, weil dann siehst du die Namen, für die du betest, die Anliegen, für die, dann kannst du dich besser konzentrieren, deine Gedanken besser behalten. 2 Jahre haben wir das gemacht, meine Frau und ich gemeinsam, jeden Tag in der Früh Gebetsliste haben wir aufgeschrieben, mit Bildern, vergiss nicht, wie es ausschaut. Und nach 2 Jahren habe ich gesagt, Gott, diese Gebetsliste langweilt mich zu Tode. Und Gott hat gesagt, mich auch. Wisst ihr, es ist ja nichts Schlechtes an einer Gebetsliste, ich finde das gut, aber es war das, was ich kannte. Und dann bin ich Direktor von einer Bibelschule geworden. Keine Ahnung, wie man betet. Und ich dachte, irgendwas muss ich ändern. Wieder Bücher gekauft, George Müller, Martin Luther, wie sie alle heißen, diese Gebetskrieger da. Und die sind alle übrigens um 4 Uhr sind die immer aufgestanden. Keine Ahnung wieso. Heute weiß ich es übrigens. Um 4 Uhr sind der Martin Luther gesagt, ich brauche jeden Tag 3 Stunden Stille mit Gott. Außer wenn ich es sehr eilig habe, dann brauche ich 4 Stunden. Super. Wisst ihr, warum die um 4 Uhr aufgestanden sind? Die sind alle mit den Hühnern schlafen gegangen. Die haben ja kein Licht gehabt. Die machen, wenn ich um 8 Uhr schlafen gehe, dann kann ich ja um 4 Uhr aufstehen. Aber ich habe mir gedacht, ich muss um 1 Uhr schlafen gehen, auch um 4 Uhr aufstehen. Gell? Und ich weiß noch, ich habe damals gesagt, Gott, ich stehe jetzt um 5 Uhr auf jeden Tag und wenn es mich umbringt, dann am dritten Tag hat es mich umgebracht. Habe es nicht geschafft. Ich bin schon froh, wenn ich es zum Frühstück schaffe. Aber ich glaube, es ist jetzt 15 Jahre, also ich weiß nicht mehr genau. Ich habe angefangen, bin nach Hause gekommen und bin dann einfach mal spazieren gegangen und habe Gott einfach gesagt, wie es mir geht. So, wir wohnen so am Land, das ist ja ein Dorf, Bergdorf, viele Touristen. Wir sind 2000 Einwohner, 10.000 Touristen, von denen leben wir. Und da bin ich spazieren gegangen mit ihm. Ich wollte eigentlich nur 10 Minuten, bevor ich ins Haus reingehe. Und das war für mich unvergesslich. Ich bin dann, glaube ich, 2 Stunden spazieren gegangen und habe einfach mit Gott geredet. Und wisst ihr was? Ich habe es genossen. Es war nicht das erste Mal, dass ich Gebet genieße, aber das erste Mal, wo ich mich so bewusst erinnere, dass Gebet etwas war, was mir Spaß gemacht hat. Aber jetzt war ich mir nicht mehr sicher, ob das als Gebet qualifiziert, weil es hat ja Spaß gemacht. Ich habe mir gedacht, ein richtiges Gebet muss ja Blut schwitzen oder sonst irgendwas, oder es muss furchtbar sein, dann war es ein richtiges Gebet. Aber wisst ihr was? Ich weiß nicht, wo ich diese Vorstellungen her habe. Wenn du sie nicht hast, gesegnet bist du. Mir ist es so gegangen. Inzwischen habe ich gelernt, dass sich Gott heute an meinen Gebeten genauso erfreut, wie ich mich erfreue. Und Gebet ist etwas Wunderbares. Und Gott segnet unser Leben und auch den Dienst. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Es sind ja nicht mal meine Gebete, die alles bewirken. Gott bewirkt es. Weit über meine Gebete. Epheser 3,20 habe ich vorgestern mit meinen Mitarbeitern mitgeteilt. Da lesen wir, dass Gott uns reichlich, überreichlich gibt, weit über unser Bitten oder Denken hinaus. Und wisst ihr was, manchmal beantwortet Gott Gebete für Dinge, um die ich gar nicht gebeten habe. Sag ich, Gott, wieso magst du es? Wir haben ja gar nicht darum gebetet. Und Gott sagt, ich bin ein bisschen größer als du. Ich bin so dankbar, dass Gott so viel größer ist als meine Gebete. Und diese Spaziergänge mit Jesus, die mache ich fast jeden Tag. Das ist das, wo ich wirklich eine Freude dran habe. Es ist meine Zeit mit ihm. Weißt du, was das Größte ist, was du Gott geben kannst? Das Allergrößte ist deine Zeit. Es kann sein, dass du jetzt hier am Gebetsseminar bist, auf der Höhe, 3 Tage, was weiß ich. Und es kann sein, dass du nicht mal 10 Minuten mit Jesus redest. Wir haben Bibelschüler, die sind 3 Monate am Dauernhof. Nachher bekennen sie ehrlich, ich habe nicht mal 3 Stunden mit Jesus verbracht. Seht ihr, Freunde, das Problem. Das Größte, was du Gott geben kannst, ist deine Zeit. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an deine erste Verabredung mit einem Mädchen. Ich bleibe jetzt bei den Burschen, bei den Männern. Ich hatte auch eine. Kannst du dich erinnern an deine Andreas, kannst du dich erinnern? Erste Verabredung. Du warst wahrscheinlich 12 Jahre alt oder so, ich weiß ja nicht. Teils. Ich weiß nicht, für die Jungen unter euch, ich sag's euch gleich. Wisst ihr, was das Allerpeinlichste ist bei der ersten Verabredung? Du triffst ein Mädchen, schaut gut aus, denkst du, ja. Sagst du so mal Cola oder was weiß ich. Dann gehst mit ihr aus in irgendein Café oder was und dann redet die nicht. Stille. Das ist das Allerpeinlichste bei der ersten Verabredung. 3 Minuten Stille fühlen sich an wie 3 Monate. Du schaust sie an, sie schaut zwar gut aus, aber entweder ist sie nicht sehr intelligent oder sonst irgendein Problem. Sie sagt nichts. Übrigens, die jungen Leuten sage ich immer 4 Dinge. Müsst ihr euch merken, das wird im Englischen Ford, Auto, Ford, F-O-R-D. Wenn sie nicht redet, für die Jungen müssen wir dann 1 Euro geben für den Tipp. Wenn sie nichts mehr sagt, muss der Ford merken. F, fragst du über die Familie. Das hält dich 2 Minuten beschäftigt. Wenn es dann wieder vorbei ist, O, Occupation, Beruf. Also ein Beruf, Berufung. 3 Minuten. Wenn das vorbei ist, Recreation, ihre Freizeit. Vielleicht treibt sie viel Sport oder so. Und wenn das auch vorbei ist, die Dreams, Träume. 10 Minuten hast du dann gerettet, dann kannst du nach Hause gehen. Es ist extrem peinlich, wenn Stille ist mit einem Menschen, den du nicht kennst. Ich bin jetzt 20 Jahre mit der Hannelore verheiratet. Wenn wir 1 Stunde Stille haben, ist es Gold wert. Ich meine es nicht so, wie du es meinst. Aber was ich damit meine ist, ich kenne die Hannelore so gut, dass wir 1 Stunde nebeneinander sitzen können, nichts sagen und es ist nicht peinlich. Wenn du beim Beten immer reden musst, Wenn du immer die Luft mit Worten füllen musst, ist ein Zeichen, dass du Jesus nicht sehr gut kennst. Aber das ist okay. Wenn du Jesus besser kennenlernst, dann kannst du eine Stunde mit ihm spazieren gehen, kein Wort reden und es ist nicht peinlich. Ich habe ja früher so diese Listen gehabt, was der bei stiller Zeit, was macht bei stiller Zeit, die stehen auch immer in der Früh auf. Und dann soll man, zuerst soll man beten, dass Gott das Wort öffnet, das ist ja keine schlechte Sache, dann Kapitel lesen, 3, wenn es geht, Altes Testament, Neues Testament, wenn es gut ist, noch ein Psalm dazu. Und wenn du das gemacht hast, dann verschiedene Buchstaben, Danksagung, Fürbitte und so weiter. Habe ich alles gemacht. Und dann zum Schluss steht dann immer dabei, und jetzt gibt Gott die Chance, zu dir zu reden. Habe ich gemacht. Wenn ich mein Programm durch hatte, habe ich gesagt, so Gott, jetzt bist du dran. Ich warte auf deine Stimme. Habe gewartet 30 Sekunden, hat wieder nichts gesagt und ich sage, okay, bis zum Abend. Freunde, so habe ich jahrelang gelebt. Und ich glaube fast, dass einige von euch auch so leben. Es ist ja auch so, meistens, wenn ich Amen gesagt habe, das bedeutete Schlusspunkt, Ende des Gesprächs. Und dann am Abend machen wir wieder weiter. Tagsüber habe ich eigentlich kaum mit ihm geredet. Nur früh macht man es, stille Zeit, und dann am Abend, bevor man einschläft. Und ich habe dann aber erkannt, Amen bedeutet nicht Schlusspunkt. Amen heißt nur, so ist es. Und darum habe ich mein zweites Buch so benannt. Nach dem Amen, bete weiter. Ich möchte euch heute zwei Aufgaben geben. Das ist die erste. Heute vielleicht, betest du heute noch, und sagst vielleicht irgendwann mal Amen, das haben wir irgendwie so gelernt. Und wenn du Amen gesagt hast, dann redst du einfach weiter mit ihm. Dann sagst wieder mal Amen, dann redst du wieder weiter mit ihm. Und dann sagst du wieder Amen, redst du wieder weiter. Weißt du, was du feststellst? Du betest ohne Unterlass. Du redest einfach mit ihm. Das ist ein Geheimnis. Und wisst ihr, das ist gar nicht so schwierig. Man muss sich nur gegenseitig ein bisschen daran erinnern oder sich selber Hilfen stellen, um daran erinnert zu werden. Früher hatte ich immer meine Rituale. Beim Essen beten machen wir jetzt auch mit unseren Kindern. Ist ja eine gute Sache, finde ich. Aber wisst ihr, was ich oft feststelle? Setzt man sich hin und macht jetzt sein Gebet und ich komme drauf, ich rede ja bereits mit ihm. Kein Ritual mehr. Einfach ein Leben. Mit Gott leben bedeutet einfach mit ihm zu leben. Nicht Rituale runterziehen. Aber das ist, was ich gesagt habe, es ist so schwierig aufzuhören, religiös zu sein und anzufangen, einfach mit Jesus zu leben. Religion hat uns ganz schön durcheinander gebracht. Wisst ihr, welche Skifahrer, ich bin ja Skilehrer, Bergführer und Skilehrer, mein ganzes Leben schon, viel Unterricht. Ich habe schon 1000 Menschen Skifahren beigebracht, in Österreich, in Australien, Amerika und so weiter. Wisst ihr, was die schlimmsten Skifahrer sind? Oder am schwierigsten zu lernen, die es sich selbst gelernt haben. Aber die kommen nur bis zu einem gewissen Level und dann merken sie, jetzt werde ich nicht mehr besser und dann nehmen sie sich einen Skilehrer. Das ist schwierig. Weißt du warum? Weil dem muss ich zuerst alles verlernen, was er sich selbst gelernt hat, bis ich ihn auf den roten Faden bringe und dann kann er erst besser werden. Und das ist schwierig. Es ist viel einfacher, einen kompletten Anfänger zu haben und den gleich auf die richtige Spur zu bringen. Die schwierigsten Menschen zu unterrichten sind religiöse Menschen. Es ist so eingefahren und ich fühle mit denen. Es ist überhaupt keine Verurteilung, überhaupt nicht. Aber ich fühle mit denen, weil ich selbst einer bin. Man ist so in der Religion drinnen. Das ist gar nicht mal unsere Schuld. Wir sind einfach so gelehrt. Es ist zum Beispiel was Schönes, ich bin viel an Flughäfen, weil ich viel fliege. Das ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber ist halt so. Flughäfen sind auch nicht meine Lieblingsplätze unbedingt, aber ist auch okay. Aber manchmal ist es ein bisschen speziell nervig, wenn man ein Flugzeug versäumt, das kommt regelmäßig vor. Und da bist wieder irgendwo, entweder der letzte Flug nur noch nach Hause oder nur noch in dieses irgendeine Kraft oder was, und da kommt der Flieger zu spät und der Versorgung zum nächsten. Und da passiert es mir öfter, muss ich wieder 3 Stunden warten, 7 Stunden warten, 5 Stunden warten. Früher bin ich immer ein bisschen genervt. Und wisst ihr was? Inzwischen sind das fast meine Lieblingszeiten. Weil da bin ich 4 Stunden am Flughafen und wisst ihr was? Ich kann nichts tun. Außer mit Gott reden. Und damit bin ich in der größten Aktivität, die es in diesem Universum gibt. Ich rede mit dem lebendigen Gott. Und ich habe einfach Zeit. Weil arbeiten kann ich nicht ordentlich. VIP bin ich keine. Jetzt habe ich keine so Lounge. Und nach Hause kann ich auch nicht. Gar keine schlechte Sache. Wir müssen lernen, nicht im Ich, Mein und Mir zu denken, sondern im Wir und im Uns. Und das ist jetzt das Zweite. Also das eine nach dem Amen bete weiter. Das Zweite, wir müssen lernen, im Wir zu denken. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Es ist die Realität. Ich zeige euch den Unterschied. Ich sage das oft, aber das hat mir so geholfen. Zum Beispiel, ich stehe hier und sage, Mensch, ich habe solche Angst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich gehe drauf. Das kennt jeder von uns. Und jetzt versuchst du es mal im Wir. Sagst, Herr Jesus, wir haben solche Angst. Und er sagt, eigentlich nicht. Herr, wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen. Er sagt, ich weiß genau, was ich tue. Herr, wir werden draufgehen. Nein, ich bin auferstanden. Seht ihr, der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Und jetzt frage ich euch, wenn du gläubig bist, wenn du Jesus Christus kennst, wo wohnt er? Im Neuen Testament, ich habe jetzt eine Professorenschrift, jetzt habe ich den Namen vergessen, ein deutscher Professor vom letzten Jahrhundert hat eine Doktorarbeit gemacht über Christus in uns und wir in Christus. Eine wissenschaftliche Arbeit. Darum weiß ich es jetzt genau, noch dazu ein Deutscher, sowieso keine Fehler. 195 Mal lesen wir im Neuen Testament, wir in Christus und Christus in uns. Das heißt, wenn Christus in dir lebt und du in Christus bist, wie viele sitzen dann mindestens da? Mindestens 2, außer wenn du schwanger bist, bis zu 3. Und darum, wenn wir lernen, im Wir zu leben, lernen wir endlich in der Realität zu leben. Gute Psychologen, ich schätze gute Psychologen, ich lese das ganz gerne. Gute Psychologen kommen immer zu den richtigen Schlüssen. Und ein guter Psychologe, menschlicherweise, zum Beispiel, da gibt es jemand, der hat gesagt, gerade in einem Seminar in Salzburg, hat gesagt, wenn du Ängste hast, dann musst du dir vorstellen, du gehst in einen Raum hinein und da ist ein Stuhl und auf dem Stuhl sitzt jemand. Ist egal, das kann ein alter, weiser Mann sein oder Donald Duck, das spielt dann keine Rolle. Und dann redest du mit diesem Individuum, das musst du dir alles einbilden und das bewirkt psychohygienisch etwas. Es hilft dir. Und das ist psychologisch erwiesen. Und wisst ihr, was ich mir denke? Ist es nicht wunderbar? Wir haben eine Realität. Ich brauche keinen weißen alten Mann, ich brauche keinen Donald Duck. Ich habe einen auferstandenen Herrn, der tatsächlich lebt. Aber wisst ihr, darum sage ich, gute Psychologen kommen zu den richtigen Schlüssen. Gott hat uns so gemacht, dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben. Und darum ist das die Realität. Letztes Jahr in England, in Bibelschule unterrichtet, kam dann ein Student zu mir, da habe ich ungefähr das gepredigt wie jetzt. Da hat er gesagt, was Hans-Peter, es fällt mir so schwer, mir einzubilden, als ob Jesus hier wäre. Dann habe ich gesagt, ob er Jesus kennt. Ich habe gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, seit wann er Christ ist, ja, so und so viele Jahre und so weiter. Dann habe ich gesagt, glaubst du, dass Jesus auferstanden ist? Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall. Dann habe ich gesagt, glaubst du, dass Jesus jetzt hier ist, jetzt in dir lebt? Und ich habe gesagt, ja, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, ja, wo ist Jesus dann? Dann habe ich gesagt, ja, dann ist er hier, oder? Dann habe ich gesagt, ja, genau. Du kannst dir höchstens einbilden, er ist nicht hier. Die Realität ist, er ist hier. Wisst ihr, wir brauchen uns nicht einbilden, als ob Jesus hier wäre. Denn die Tatsache ist, er ist hier. Und wir müssen lernen, in dieser Realität zu leben. Wisst ihr, warum so viele Christen verwirrt sind über so viele Dinge? Weil sie andauernd eine Lüge leben. Wir leben, als ob wir alleine wären. Darum die zweite Übung. Jetzt ungefähr, was weiß ich, 10 Minuten, Viertelstunde, stehst du aus deinem Stuhl auf und gehst zum Auto. Du kannst jetzt in der Lüge leben und sagen, ich gehe zu meinem Auto. Das ist eine Lüge. Du kannst auch in der Wahrheit leben, zu sagen, Jesus, wir gehen jetzt zu unserem Auto. Seht ihr, es ist nicht kompliziert. Das ist die Realität. Wenn wir das glauben, wenn du glaubst, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, dass er heute lebt, in der Kraft des Heiligen Geistes in dir wohnt, dann leb danach. Das ist Gebet. Das ist Gemeinschaft mit unserem Gott. Ich war jetzt das Wochenende in einer Gemeinde in Österreich, evangelischen Gemeinde, ganz konservative, aber super liebe Leute. Und da haben sie mir gesagt, da haben sie einen Alleinstehenden gefragt, hat er gesagt, wie geht es dir so als Alleinstehender? Und er hat gesagt, uns geht es gut. Der Mann hat's kapiert. Uns geht es gut. Schau, wir lachen. Dabei ist das die Realität, das soll normal sein. So ist biblisches Denken in Wahrheit. Alles andere ist eine Lüge. Ein englischer Soziologe hat mal eine Studie gemacht über die Deutschen, was gilt, ich glaube, es gilt für alle Europäer. Aber er hat etwas Interessantes gesagt. Er hat irgendwie über die Deutschen gemacht, aber wie gesagt, das gilt, glaube ich, für die meisten von uns, für die meisten Länder. Sie haben ihre Augen nach innen gedreht. Und wisst ihr, das ist eine Krankheit. Wenn wir unsere Augen nur nach innen gedreht haben, nur ich, mir, mein. Und wenn ich mich sorge, wenn ich so zersorgt bin, wisst ihr, was ich dann mache? Ich habe meine Augen nach innen gedreht. Und ich mache das oft körperlich. Ich gehe gerne auch in die Berge. Wenn ich zu Hause bin, ein paar Mal die Woche mit dem Ski rauf, irgendwo. Ich drehe meine Augen nach oben. Und dann sehe ich, es gibt außer mir noch was. Es dreht sich nicht alles um mich. Es gibt noch eine Welt um mich herum. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mein Hilfe? Psalm 21. Wir dürfen, wenn du die Augen nach innen drehst, dann bitte ich dich, bewusst, geh spazieren und dreh die Augen nach oben. Und du erkennst, es gibt viel mehr. Das ist eine Freiheit. Noch zum Abschluss damit ihr wisst, oder ein Beispiel aus der Bibel. Schlag mal auf Johannes 6. Da sieht man es so wunderbar, dieses Augen nach innen drehen. Dieses im Ich, in mir, mein Leben. In Johannes 6, Vers 5. Das ist, wo Jesus die 5000 speist. Da lesen wir, als nun Jesus die Augen aufhob. Jesus hat die Augen aufgehoben. Interessant. Und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reichen nicht aus für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekommt. Und wisst ihr was, das ist so typisch. Jesus sagt, Philippus, wo kaufen wir Brote? Teamwork, du und ich zusammen, Philippus. Wie machen wir zwei das? Und was wusste Philippus noch? Holt seine Geldbörse raus, schaut schlecht aus, können wir nicht machen. Geht nicht. Er lebt nur in ich, mir, mein. Anstatt sagt Jesus, ja, wir. Es ist wir. Wir sind Teamwork. Ich weiß nicht genau, wo Jesus Christus für dich ist, aber wenn er irgendwo anders lebt als in dir, dann haben wir das Evangelium nicht richtig verstanden. Wir leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Andrew Murray hat einmal gesagt, die Macht unseres Gebets hängt völlig davon ab, ob wir verstehen, mit wem wir reden. Christus ist in uns. Und ich schließe mit dem Zitat von Johannes Bugenhagen. Der ist schon lange gestorben zur Zeit Luthers. Er war ein Seelsorger von Luther auch. Er hat einen guten Ausspruch gesagt. Er hat gesagt, wenn du Jesus gut kennst, das ist genug. Auch wenn du das Übrige nicht weißt. Wenn du Jesus nicht kennst, dann ist alles nichts, was du auch lernst. Es geht um diese Gemeinschaft. Das ist ja nichts Neues, was ich hier predige. Das ist ja so alt wie die Menschheit. Übrigens, es gibt nichts Neues. Es gibt nichts Neues unter dieser Sonne. Ihr werdet auch dieses Wochenende nichts Neues hören. Höchstens an Altes erinnert werden. Es ist alles alt. Und die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Und die ist in Jesus Christus. Ich bete noch, lieber Vater, ich möchte dir einfach so danken für das Vorrecht, dass wir mit dir und deinem Sohn leben dürfen. In der Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen für diese Gnade. Und Herr, es ist uns bewusst, dass durch Religion, dass durch unsere Vergangenheit, durch die Prägung, die wir erhalten haben in Familie, in unserem Umfeld, unserer Kirche uns geprägt hat und vielleicht nicht immer zum Besten. Und Herr, ich bete, dass wir einfach erkennen, dass wir geschaffen sind zur Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dir, die für ewig besteht. Und die Gemeinschaft mit Menschen. Liebevolle Gemeinschaften. Ich danke dir, Herr Jesus, für die Gnade, dich zu kennen. Auch das ist Gnade. Und ich verstehe manchmal nicht, warum ich so beschenkt sein darf. Warum wir so beschenkt sein dürfen. Aber das Einzige, was du dafür verdienst, das Einzige, was wir dir zurückgeben können, ist uns selbst. Denn sonst haben wir nichts zu geben, außer uns. Und so, Herr, wollen wir immer wieder neu lernen, zu dir zu kommen und in dir zu bleiben. Mit dir zu reden und auf dich zu hören. Und in deiner Gnade und Liebe bete ich, dass du auch diese Tage zu uns reden mögest. Danke, dass du nicht nur zu uns redest, sondern auch durch uns redest. Und so wollen wir aufeinander hören und im anderen deine Stimme hören. Danke für diesen Ort hier. Danke für die lieben Leute. Segne du sie. In Jesu Namen. Amen.
Schließen, indem wir noch ein Segenswort uns zusprechen und dann ein Schlusslied miteinander singen, das Vaterunser. Aber wir wollen Sie auch ganz kurz noch daran erinnern, morgen geht es hier weiter um 9:30 Uhr, nachmittags um 16 Uhr und abends um 19.30 Uhr. Ich weiß, ein paar von Ihnen müssen morgen früh erstmal Geld verdienen, aber die anderen sind einfach ganz, ganz herzlich eingeladen, hierher zu kommen oder schicken Sie die, die kommen können, dass wir morgen hier miteinander diesen Tag hier erleben können. Mal gut, wenn man die Prioritäten richtig setzt. Also herzliche Einladung hierher, wer irgendwie kann. Und jetzt lassen Sie uns noch ein Wort des Segens uns zusprechen und dann miteinander mit diesem Lied bis zu uns wie ein Vater schließen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.